du wirst die Patienten vernünftig behandeln wollen. Das wird jeder machen. Und am Ende wirst du nicht überleben, wenn du schlecht bist. Wenn du zu teuer bist, wirst du nicht überleben. Wenn du zu schlecht bist, wirst du nicht überleben. Wenn du irgendwann dem Patienten Quatsch auftreibst, wirst du auch nicht überleben. Man muss überzeugt sein von dem, was man vorhat, und man muss immer Spaß daran haben.
Herzlich willkommen zu Dental Minds, dem Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor mit Marion Marschall und Karl-Heinz Schnieder. Die Fachredakteurin und der Fachanwalt diskutieren Themen und Trends für Praxis und Labor und verhelfen Ihnen zu mehr Durchblick im Dentalmarkt. Verlassen Sie sich drauf.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir sind Marion Marschall
und Karl-Heinz Schnieder.
Und wir nehmen für Sie jeden Monat Themen und Trends unter die Lupe, die für Sie in der Zahnarztpraxis und im Dentallabor wichtig sind oder werden könnten.
Heute freuen wir uns auf einen Gast, der ganz sicher nicht nur über Trends spricht, sondern sie über Jahre mitgestaltet hat. Er ist Zahnarzt, Unternehmer, Investor, Berater und ein Mensch mit außergewöhnlicher Vita. Nach seinem Examen im Jahr 1993 gründete er bereits 1996 seine eigene Praxis, eine der größeren Einrichtungen in Deutschland mit 70 Mitarbeitenden, 10 Zahnärzten und einem eigenen Labor mit 12 Technikern. Er hat nicht nur 3 Mastertitel, unter anderem in Implantologie von der UCLA in Los Angeles, sondern auch den Sprung auf die unternehmerische Seite gewagt. 2018 verkaufte er seine Praxis an einen schwedischen Investor. Kurz darauf wurde er CEO von Confidence, einem Dentalinvestor, der später mit Zahn1 fusionierte. Dort war er Mitglied der Geschäftsführung und CDO, bis zu seinem Ausstieg im Jahre 2023. Seitdem ist er zurück in seiner alten Praxis mit dem Schwerpunkt Implantologie und in der Funktion des zahnmedizinischen Leiters. Und ganz nebenbei weiter als Investor und Berater für Start-ups und Unternehmen, unter anderem auch in der Dentalbranche. Und wer denkt, das wäre schon beeindruckend genug? Sportlich war er Vize-Weltmeister im Militärfußball, Bundesliga- und Champions-League-Schiedsrichter und daneben seine große Leidenschaft, das Kochen. Er reist um die Welt, um in Sterneküchen seine eigenen Fähigkeiten zu verbessern und im Grunde sich hier weiter seinem Hobby zu frönen. Ein Mann mit vielen Facetten. Ich kenne ihn schon lange. Wir freuen uns auf das Gespräch. Herzlich willkommen, lieber Jörn. Herzlich willkommen, lieber Dr. Jörn Thiemer.
Ja, vielen Dank, dass ich Teil eures Podcastes sein darf heute. Freue mich sehr drauf.
Ja, ich freue mich auch. Von meiner Seite auch herzlich willkommen. Sie langweilen sich nicht gerne, ne, bei den vielen Dingen, die Sie so tun, offensichtlich.
Das ist tatsächlich so. Es hat mir mal jemand gesagt, dass Langeweile mein Todfeind wäre. Und ich glaube, das ist so.
Ja, auf der anderen Seite heißt es immer so schön, Faulheit ist der Hubens des Geistes. Aber passt ja dann auch zusammen, ein bisschen Muße dazwischen. Kochen kann ja auch Muße sein. Ne?
Unbedingt.
Ja, schauen wir mal auf die Welt der Zahnmedizin, in der Sie ja lange Jahre schon zu Hause sind. Sie haben, wie viele Ihrer Generation, Ihre Praxis dann so 3 Jahre nach dem Examen gegründet. Was war Ihr Anspruch an Ihre eigene Praxistätigkeit, an Ihre eigene Praxis damals? Was für ein Zahnarzt, was wollten Sie sein, welche Praxis wollten Sie haben? Und was ist heute davon für Sie noch geblieben? Was ist Ihnen noch wichtig?
Man muss zum Ersten sagen, dass ich für mich völlig klar war, dass ich mich selbstständig machen wollte. Da gab es gar keine Alternative. Wenn man das mit heute vergleicht, ist es ja ein bisschen anders. Aber ich wollte meine eigene Praxis haben und habe dann lange gesucht. Ich komme aus Essen und wollte wegen der Schiedsrichtertätigkeit auch irgendwo hier in dem Essener Bereich bleiben. Und habe etwas gesucht im Ruhrgebiet und habe dann eine Praxis zur Übernahme gefunden in Bochum. Alteingesessen, aber der Abgeber war schon über 70 damals und hat immer noch irgendwie ein bisschen vor sich hingewurschtelt. Und das passte halt von der Größe her. Ich wollte etwas übernehmen, was ausbaufähig ist, wo wir normal anfangen, wo wir aber das Potenzial da ist, um größer zu werden. Und als ich begonnen habe, hatte ich 5 Mitarbeiter und einen Techniker. Und das ist dann halt zu dieser Größe gewachsen im Laufe der Jahre, aber Step by Step. Also nicht sofort 10 Stühle und 80 Leute, sondern ein Stuhl dazu, Mitarbeiter dazu, Labor ein bisschen größer und. Und mein Ziel war, am Anfang generell alles anzubieten in der Zahnmedizin erstmal. Man kommt ja vom Studium und findet alles ganz spannend. Und ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass die Implantologie mich am meisten interessiert und habe dann angefangen, mich da weiterzubilden. Und dann ist meine Frau später dazu gekommen, die Kieferorthopädin ist. Und die hat dann den kieferorthopädischen Bereich abgedeckt und so sind wir langsam gewachsen. Die Idee von vornherein war aber eben nur erstmal selbstständig und dann schauen.
Was trägt für Sie davon heute noch? Ist das immer noch für Sie wichtig? Was ist für Sie von dem, was Sie damals gedacht haben, immer noch Leitbild sozusagen für Ihre Berufstätigkeit?
Ja, unabhängig davon, dass ich natürlich jetzt als Angestellter in Anführungsstrichen meiner alten Praxis arbeite, sehe ich das trotzdem immer noch unternehmerisch. Das heißt also, ich schaue immer noch, dass es vernünftig läuft, dass es wirtschaftlich läuft und dass ich das mache, was mir Spaß macht. Denn die Implantologie ist genau das, was mir am meisten Spaß macht in der Zahnmedizin und das kann ich jetzt immer noch fortführen.
Jetzt blicken Sie ja zurück auf schon viele Jahre Praxistätigkeit und Sie haben ja auch erlebt, was mit Ihren Freunden, Kolleginnen, Studienkollegen passiert ist und wie sich das so verändert hat, auch mit den Menschen, mit denen Sie zusammenarbeiten. Wie hat sich aus Ihrer Sicht das Berufsbild des Zahnarztes, der Zahnärztin, wir haben ja viel mehr Frauen im Beruf, in den vergangenen 25 Jahren so verändert? Mit welchen fachlichen, wirtschaftlichen, auch organisatorischen Aspekten hat sich das verändert?
Es hat sich natürlich massiv gewandelt. Als ich angefangen habe, da hatte ich vielleicht 10% meiner Arbeitszeit für irgendwelche Verwaltungsdinge. Da musste man mal ein bisschen was dokumentieren und musste mal ein bisschen was nachgucken. Wenn ich sehe, was heute alles notwendig ist, um so eine Praxis ordnungsgemäß zu führen, gerade im großen Stil, wenn das ein Zahnarzt alleine machen würde, der macht, glaube ich, mittlerweile die Hälfte seiner Arbeitszeit irgendwelche organisatorischen und strukturellen Dinge. Und wenn ich in unserem Laden mit so vielen Angestellten haben wir alleine 5 Leute, die nur in der Verwaltung arbeiten. Und das wird eher zunehmen. Also da hat sich massiv etwas geändert.
Werbung. 2026 feiern wir 40 Jahre Berliner Zahnärztetag. Feiern Sie mit uns! 40 Jahre kompetente zahnärztliche Fortbildung. Spannende Vorträge, interaktive Sessions und neue Impulse für Ihren Praxisalltag. Jetzt anmelden für den Jubiläumskongress am 13. und 14. März 2026 unter quint.news/bzt.
Wirtschaftlich. Es ist auch enger geworden durch den gesamten Wandel der Kassenmedizin, durch die gesamtwirtschaftliche Lage sehen wir, die Patienten gucken natürlich auch mehr aufs Geld als früher, so empfinde ich es zumindest. Wir sitzen natürlich auch in Bochum-Wattenscheid nicht am Nabel der Finanzwelt. Trotzdem würde ich nie einen anderen Standort nehmen. Also ich möchte nicht auf der Köhe als Beispiel niedergelassen sein, wo man meint, dass es alles so luxuriös zugeht, aber man natürlich mit anderen Themen psychologischer Art vielleicht mal vorsichtig umschrieben zu kämpfen hat. Da ist mir der normale Patient lieber, der genau weiß, was er möchte, der hat irgendwas zusammengespart und sagt, kann ich dafür was machen? Und dann machen wir ein Konzept. Und da ist nicht irgendwelche überkandidelte Vorstellung dabei. Und ich bin da ganz gut aufgehoben. Trotzdem muss man immer mehr wirtschaftlich denken. Man muss immer mehr gucken, wo kaufe ich was ein, wie kalkuliere ich, brauche ich jeden Mitarbeiter an jeder Stelle. All diese Dinge sind ganz, ganz, ganz anders als früher. Und fachlich, logischerweise, Stichwort Digitalisierung, das gab es früher nicht. Wir haben die Abdruckmasse in den Löffel gepackt und haben den Patienten unter Umständen auch mal würgen lassen oder die Löffel klemmten fest oder was auch immer da alles passiert. Jeder, der länger dabei ist, kennt das. Da ist natürlich ein ganz großer Wandel heute.
Du hast es ja schon angedeutet, Stichwort unternehmerisches Denken. Wenn junge Zahnärztinnen und Zahnärzte sich mit dem Gedanken befassen, in die eigene Praxis zu gehen. Wir alle hier kennen den aktuellen Trend. Die Neigung ist nicht mehr so groß, wie sie mal war. Im Gegenteil, man muss heute schon manche Zahnmediziner zur Selbstständigkeit tragen, begeistern, Konzepte anbieten. Wenn man eine Praxis gründet, verpflichtet man sich, Verträge abzuschließen. Ich machte als erstes einen Mietvertrag. Der läuft mindestens 5 Jahre, meistens sogar mit Optionsrechten 10, 15 Jahre. Das heißt, ich bin schon tätig im unternehmerischen Sinne. Ich schließe auch Arbeitsverträge ab. Ich mache Kaufverträge oder Leasingverträge. Also alles Dinge, die zum Wirtschaftsleben dazugehören. Und deswegen ist es manchmal etwas unverständlich, wenn es noch Leute gibt, die sagen, naja, wirtschaftliches Denken, das ist eigentlich dem Zahnarzt fremd. Er hat ja auch im Grunde genommen eine ethische Aufgabe, eine verpflichtende Aufgabe zu erfüllen. Ich glaube, du hast es gerade schon gesagt, ja, das unternehmerische Denken, es ist unbedingt notwendig für die jungen Praxen, oder? Und vor allem im Studium, denke ich mal, wird man damit nicht konfrontiert.
Natürlich nicht. Also das, was du gerade gesagt hast, Ethik gut und schön. Und natürlich, wenn man Medizin macht, ob Zahnmedizin oder irgendwas anderes, dann hat man wahrscheinlich auch einen gewissen ethischen Anspruch, wenn man da hingeht. Aber die Leute, die sich nur auf die Ethik konzentrieren, die sind relativ schnell pleite. Und wenn man so etwas rein aus philanthropischen Gesichtspunkten macht, dann wird man sich wahrscheinlich bald auf der Seite der Transferleistungsempfänger wiederfinden. Denn das funktioniert natürlich nicht. Und was du sagst, ist völlig richtig. Im Studium gibt es überhaupt keinen Ansatz, den Zahnärzten wirtschaftliches Denken, unternehmerisches Denken, Betriebswirtschaft wenigstens in Grundzügen beizubringen. Das gibt's alles nicht. Auch wenn ich generell das Studienbild sehe, was da heute noch auf der Agenda steht an den normalen staatlichen Universitäten, das hat ja in vielen Fällen mit dem, was in den Praxen abläuft, wenig zu tun. Und die Leute werden auf die Straße gelassen. Und das ist wie beim Führerschein, man darf dann Auto fahren, man kann es aber noch nicht. Und das ist ja beim Studium genau das Gleiche. Die dürfen dann am Patienten rumfummeln und dürfen irgendwas machen, aber natürlich können sie es nicht. Und wenn ich dann mir 2 Stunden Zeit lasse für eine Füllung, wie ich es an der Uni gehabt habe, dann mag diese Füllung eine der besten Füllungen sein, die an diesem Tag in Deutschland gemacht worden sind. Und die hält wahrscheinlich auch 30 Jahre. Aber was nicht 30 Jahre hält, ist die Praxis, weil er natürlich sofort pleite ist. Und diese Mischung zu finden zwischen vernünftigen Arbeiten, einer vernünftigen Bezahlung, dem Mut, muss ich auch sagen, den viele nicht haben, auch einen vernünftigen Preis dafür zu nehmen und eben nicht alles auf Kasse zu machen, von dem anschließend im Rahmen von sämtlichen Budgetfoltern, Wirtschaftlichkeitsdingen und so weiter die Hälfte wieder abgezogen wird, irgendwann 3 Jahre später. Dann funktioniert das ganze Prinzip nicht. Und dafür gibt's natürlich heute auch Berater, aber da gibt's natürlich auch einen Haufen schwarze Schafe. Und woher soll denn der Student frisch von der Uni, wenn er jetzt nicht noch irgendwelche Eltern hat zum Beispiel, die das schon kennen, oder Freunde oder Geschwister oder was auch immer, die da schon länger tätig sind, die den an die Hand nehmen und sagen, mach das mal, die sind natürlich ein nettes Opfer. Und dann kommt dazu, und das ist das, was ja vorhin schon angesprochen wurde, die Verweiblichung, jetzt mal als nicht, soll jetzt nicht irgendwie negativ klingen, also die der Zahnmedizin, nicht Verweichlichung, sondern Verweiblichung. 90%, glaube ich, oder 85% sind mittlerweile Frauen an den Unis. Und wir haben ja Semester, wo schon 100% Frauen da sind. Das mag daran liegen, dass die das bessere Abi machen und deshalb auch eher einen Studienplatz kriegen, woran auch immer das liegt. Aber wenn ich es bei mir sehe, wir haben von 12 Zahnärzten im Schnitt, haben wir immer 2 im Mutterschutz, so im Durchschnitt. Und daran kann man ja auch sehen, dass so eine klassische Praxisgründung für viele gar nicht mehr in Frage kommt, weil das wirtschaftlich nicht darstellbar ist und auch organisatorisch nicht. Wenn ich 25 bin, 24, 26 als Frau und ich habe vor, auch eine Familie zu gründen, dann ist das relativ schwierig mit Elternzeit und mit 2 Jahren Ausfällen vielleicht, sich auf so ein Risiko einzulassen. Das kann man vielleicht zu 2, zu 3, zu 4 machen, aber auch das wird ein Grund sein, dass die Einzelpraxis, ich glaube, aussterben wird. Und das wird auch ein Grund sein, warum große Strukturen immer Nachwuchs bekommen werden, weil da natürlich die Möglichkeit besteht, auch in Teilzeit zu arbeiten, auch mal 2 Jahre Elternzeit zu nehmen, wieder zurückzukommen. Wir sehen das ja bei uns ganz genauso. Also das ganze Berufsbild hat sich unglaublich gewandelt. Und eine der absoluten Grundlagen ist eben das unternehmerische Denken.
Also der Trend tatsächlich ist nach wie vor ungebrochen, Einzelpraxen zu gründen. Tatsächlich, ich hatte das auch gedacht, vor 10 Jahren noch wahrscheinlich in meinen Vorträgen gesagt, Einzelpraxis-Auslaufmodell ist aber faktisch nicht so. Aber die Struktur hat sich verändert. Wir haben heute, wenn jemand eine Praxis aufgibt, dann kommen 2 Zahnärzte oder 2 Zahnärztinnen, die sich dann diese Praxis teilen, mehr oder weniger. Also die Struktur einer Einzelpraxis hat sich verändert, sie ist immer noch da. Also du erlebst das bei dir in der Praxis, die ja mal selber deine eigene war, wo du auch selber jetzt Angestellter bist, fühlst dich noch selbstständig, also im Sinne von unternehmerisch verantwortlich. Bei den übrigen ist das tatsächlich auch so, ja, dass die sagen, eine Eigenständigkeit, Selbstständigkeit auch auf Perspektive so lieber nicht. Ist das auch so eine Wahrnehmung, die du in der Praxis selber auch hast?
Absolut. Also es ist kein einziger von meinen, in Anführungsstrichen, Zahnärzten, der eine Selbstständigkeit absolut anstrebt. Ein angestellter Zahnarzt von uns hat sich letztes Jahr selbstständig gemacht. Das ist auch vom Typ her einer, der da Bock drauf hatte und wo das auch mit Sicherheit zum Erfolg führen wird. Das finde ich gut. Der hat sich sehr viele Dinge abgeguckt, wie man das wirtschaftlich führt. Aber das, was du eben sagst, Einzelpraxis, ja, aber Frauen teilen sich das, dann ist es ja schon wieder keine Einzelpraxis. Dann ist es die Struktur, es war eine ehemalige Einzelpraxis, wo Frauen das übernehmen. Und mir sagte jetzt letzte Woche auch noch jemand, der sich für ein Dentaldepot um Neugründungen kümmert, dass er noch nie so viele Niederlassungen von Frauen betreut hat. Und dann habe ich gesagt, ja natürlich, das ist auch so, weil es gibt halt nur noch Frauen, die irgendwie in Frage kommen, überspitzt gesagt, die sich niederlassen. Deswegen sind es natürlich auch die Mehrzahl der Niederlassungen, die Frauen da sind. Aber eben genau wie du sagst, 2 oder 3 zusammen, die sich dann irgendwas aufteilen.
Und wenn du die Empfehlung abgeben solltest, du blickst ja jetzt auch zurück auf eine langjährige Erfahrung, gründen oder selbstständig oder anstellen, also das ist an sich fast eine rhetorische Frage an dich, ne?
Ja, an mich ist das eine rhetorische Frage. Ich sage natürlich sofort selbstständig, völlig klar.
Nimm mal 3 Gründe, wo du sagst, das sind für mich die Main Points.
Eigenverantwortlich, man ist der eigene Chef, man kann selber gestalten. Und am Ende sieht man auch den Erfolg. Und das sind Punkte, die für mich zusammen dann auch den Spaß ausmachen. Und das ist der wichtigste Punkt für mich bei allen Dingen, die ich gemacht habe in meinem Leben bisher. Es musste mir Spaß machen und keine Langeweile. Und deshalb käme für mich eine Anstellung so in einem jungen Alter überhaupt nicht in Frage. Und wenn ich so etwas nach dem Studium mache oder nach meiner Assistenzzeit, ist für mich immer Selbstständigkeit da. Ob das jetzt Gründen ist, komplette Neugründung oder eine Übernahme, was auch immer. Am Ende ist es ja dann das Gleiche. Ich möchte das selbst gestalten. Für mich ist es klar.
Und das ist auch funktioniert, belegt ein wunderbares Beispiel. Aus meinem Bekanntenkreis hat sich jetzt gerade eine junge Zahnärztin in Frankfurt neu niedergelassen, mitten in der Stadt, wo schon x Leute sind. Die hat 2 kleine Kinder, ihr Mann ist Pilot und sie startet und sie hat da so viel Spaß und Energie dran, muss viel organisieren. Der Mann hilft auch da, wo er freie Zeit hat etc.
Der Mann startet ja auch jeden Tag als Pilot. Ist ja richtig, ne? Das passt ja ganz gut.
Und sie hat ihre Sprechstundenzeiten so eingerichtet und sie ist jetzt ungefähr, das erste Quartal hat sie hinter sich gebracht, hat einen enormen Zulauf in der Praxis und sie ist sehr, sehr glücklich, gestresst, aber sehr, sehr glücklich. Also es funktioniert auch immer noch, selbst wenn die familiären Verhältnisse manchmal, gerade wenn die Kinder klein sind, extrem schwierig sind. Und aber es geht ja, ne?
Na, absolut. Also das ist ja auch völlig in Ordnung. Das ist genau der Punkt. Das ist halt, es sind neue Modelle. Man muss es neu denken. Und am Ende ist es eben, muss es jeder selber entscheiden, ob er sagt, ich habe Lust darauf, mein eigener Chef zu sein und etwas aufzubauen. Etwas, ob es klein ist oder groß, das wird sich ja im Laufe der Zeit zeigen. Aber das ist etwas, was ich gut finde. Also ich würde das jederzeit unterstützen, auch wenn jemand sagt, ich will mich selbstständig machen. Ich finde das toll.
Ja, das ist ja auch was wir von unseren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern auch gehört haben. Wir hatten ja auch Gründerinnen dabei, die auch gesagt haben, das eigene Chef sein. Also, dass man die Dinge selbst organisieren kann. Das ist zwar manchmal auch stressig. Und bei den Sachen so mit Familie und Beruf, da ist natürlich auch die Frage, dass sich was verändern muss. Und da muss sich das Umfeld halt verändern, wenn mehr Zahnärztinnen arbeiten und auch sich niederlassen wollen. Dann müssen eben die Rahmenbedingungen sich auch dahingehend verändern. Und da ist, glaube ich, auch momentan einiges an Bewegung drin. Aber jetzt kommen wir mal zu einem anderen Thema. Es ist ja auch mal die Sache, wo viele, sag ich mal, ein bisschen Muffensausen haben, ist ja immer Personalführung. Ne? Das ist also so ein großen, gerade wenn man dann eine größere Praxis hat. Viele tun sich schon im Kleinen schwer. Da gibt's ja auch zum Glück Hilfe, wenn man sie braucht. Aber Ihre Erfahrung, jetzt sind Sie ärztlicher Leiter oder früher Alleinunterhalter sozusagen, jetzt ärztlicher Leiter einer so großen Praxis mit einem großen Team, ne? So viel, 70 Mitarbeitende, 10, 12 Zahnärzte, großes Eigenlabor. Welche Führungsprinzipien haben sich für Sie bewährt, damit so ein Laden dann auch läuft und auch alle sich wohlfühlen? Und wer unterstützt Sie? Sie haben schon gesagt, 5 Leute in der Verwaltung, aber macht das der Chef alles alleine oder verteilt er die Lasten?
Ja, das ist gar nicht anders machbar als verteilen. Also in der Anfangsphase hat mir sicherlich die Schiedsrichtertätigkeit geholfen, denn wenn man dann auf dem Platz steht mit 22 Wahnsinnigen, die alle eigenständige Persönlichkeiten mit unterschiedlichen Ansprüchen in der Gesprächsführung sind, dann lernt man relativ schnell, da Ordnung reinzukriegen und das hilft. Jetzt in der Praxis stehen nicht 70.000 Zuschauer draußen und gucken zu, wie man die führt, sondern das geht im kleineren Bereich. Und wenn man wächst, dann muss man zwangsläufig auch lernen, loszulassen. Man muss delegieren können. Und diejenigen werden aus meiner Sicht scheitern, die versuchen, so einen großen Laden komplett alleine zu führen. Man muss Vertrauenspersonen haben, auf die man sich komplett verlassen kann, und die müssen auch spüren, dass man ihnen vertraut. Und dann wächst so etwas auch wirklich in Ruhe. Also das Stichwort ist delegieren. Man kann so etwas nicht alleine machen. Und das ist ja ähnlich auch wie in der Küche, um jetzt zu meinem anderen Hobby zu kommen. Da macht natürlich auch der Chefkoch in einem 2- oder 3-Sterne-Laden nicht alles und steht hier und da und dort, sondern am Ende macht er vielleicht gar nichts mehr, sondern macht nur die Abschlusskontrolle. Dann steht er am Pass, das ist da, wo das fertige Essen zusammengestellt wird aus den verschiedenen Komponenten, und er macht dann, vielleicht ist er derjenige, der es zusammenbaut, und macht nochmal den finalen Check, bevor es zum Gast geht. Aber er hat für jeden Posten einen Sous-Chef. Und darunter gibt's wieder Leute, je nachdem wie groß es ist, die dann da zuarbeiten. Und das ist in der Praxis genau das Gleiche. Und Bocuse ist mal gefragt worden, der große französische Jahrhundertkoch, wer kocht denn eigentlich, wenn sie nicht da sind? Und dann hat er gesagt, der Gleiche, der kocht, wenn ich da bin. Und so muss man eine große Praxis auch sehen. Denn die läuft natürlich auch dann, wenn ich nicht da bin. Und trotzdem werden die Patienten behandelt und trotzdem sind die Strukturen da und trotzdem weiß jeder, was er zu tun hat.
Wichtiger Hinweis. Delegieren ist immer wieder ein Thema. Ja, das hören wir auch von vielen Seiten, dass sie sich damit schwer tun. Es hängt ja auch, glaube ich, vom Teamprozess ab, ne? Dass man ein Team aufbaut, wo ein gegenseitiges Vertrauen und auch das Gefühl dabei ist, dass man auch selber Verantwortung mitträgt, auch wenn man angestellt ist.
Absolut. Und natürlich kommen dann auch mal unangenehme Entscheidungen. Das ist eben wie auch auf dem Fußballplatz wieder, wenn mir irgendein Spieler die gesamte Zeit da reinredet, irgendein Rädelsführer oder sonst was, dann muss ich mir den schnappen und notfalls schmeiße ich den auch raus. Und das hilft halt nicht, wenn ich dann irgendeinen Jugendersatzspieler nehme und den da zur Ordnung rufe, weil das hat überhaupt keinen Einfluss auf die Mannschaft. Da muss ich schon einen der Leithammel nehmen. Und das ist in der Praxis genau das Gleiche. Und natürlich habe ich in den Jahren meiner Selbstständigkeit auch Situationen gehabt, wo ich mich von jemandem trennen musste, weil der überhaupt nicht ins Team passte und alles kaputt gemacht hat. Und das muss man halt rechtzeitig erkennen.
Lieber Jörn, richten wir gemeinsam den Blick auf die dentale Investorenwelt. Du hast 2018 deine Praxis an einen Investor verkauft. Was waren denn deine damaligen Beweggründe und welche Erfahrungen möchtest du vielleicht rückblickend teilen?
Also meine Beweggründe waren 2018, 19, da war ich Anfang 50, 51, um es genau zu sagen. Und ich habe eine Phase gehabt, wo ich natürlich mir überlegt habe, was passiert mit dieser Praxis später. Und klar, man kann es jetzt irgendwie noch weiterführen. Ich wollte aber ein bisschen mehr Zeit haben für meine anderen Hobbys und für andere berufliche Ausrichtungen, die wir ja am Anfang schon ganz kurz angerissen haben. Und der Verkauf an irgendeinen Nachfolger ist, und da kommen wir wieder zum Wirtschaftlichen, wäre unternehmerisch völlig Quatsch gewesen, weil man natürlich längst nicht das bekommt, was seinen eigenen Augen die Praxis wert ist. Das erfahren ja auch viele mit kleinen Praxen heute leider selbst, weil der Preismarkt wirklich ganz, ganz unten ist. Und in der Phase, als die Investoren aufkamen, war ja auch so eine Art, ich will sagen mal Goldgräberstimmung 18, 19, wo natürlich auch gute Preise gezahlt worden sind, mit sehr hohen Multiples und. Und wir haben uns das lange überlegt und haben in einem Prozess über ein Jahr, den ein guter Freund von mir, der da in diesem Private Equity Bereich tätig ist, das begleitet hat. Und wir haben uns alle Investoren angeguckt in Ruhe und haben uns die Konzepte angeschaut und haben uns dann letztendlich für Altor entschieden aus Schweden, die dann diese Confidence-Gruppe gegründet haben. Das war für mich tatsächlich eine Zukunftsentscheidung, weil sowieso in den Jahren danach irgendwann ein Verkauf oder Abgabe angestanden hätte. Und wir eben gesagt haben, komm, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt aus wirtschaftlicher Sicht und man kann ja weiterarbeiten. Also völlig unemotional, würde ich es mal nennen.
Werbung. Berliner Teamtag Dental ist die Fortbildung für das ganze Praxisteam. Am 13. März 2026 in Berlin. Kommunikation, Teamkultur, Abrechnung, digitale Helfer, Praxismarketing mit Social Media und mehr. Viel Input und Tipps, wie ihr den Praxisalltag leichter rocken könnt. Jetzt anmelden unter quint.news/teamtag.
Jetzt reden wir ja oft darüber, dass sich investorenbetriebene Zahnarztpraxen von Inhabergeführten unterscheiden. Also kommt immer das Argument, ja, die sind dann ja nur aufs Geld aus und die Rendite muss stimmen und dann wird übertherapiert und so weiter und so fort. Aber gehen wir jetzt einfach mal auf die Innensicht. Also wie unterscheidet sich das für die dann in der Regel ja erstmal noch angestellten Zahnärzte, die früheren Inhaber, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die man hat und auch für die Patienten. Ich kenne so ein Beispiel auch von einer großen Praxis, die auch bei einem Investor gegangen sind, auch anfangs das ganz toll fand, haben gesagt, da waren andere Praxen, die waren in einer ähnlichen Situation wie wir, da haben wir uns noch ausgetauscht untereinander. Aber nach dem zweiten Investorenwechsel hatten die Investoren überhaupt keine Verbindung mehr zu Zahnarztpraxen. Die haben das einfach nur gekauft. Und wenn wir Probleme hatten, kamen nur noch hohle Marketingfloskeln. Wie ist das nach so einem Verkauf? Wie klappt das? Ich meine, Confidence gibt es ja auch nicht mehr.
Das ist richtig, zumindest nicht mehr in dem nach außen hin.
Ja.
Also um es mal vom Anfang anzusagen, wir haben dann, nachdem wir waren glaube ich die dritte Praxis, die Altor damals gekauft hat für Confidence. Und dann hat Altor relativ schnell mich gefragt, ob ich den CEO-Job übernehmen würde und dann mithelfen würde, die Gruppe aufzubauen, weil ich natürlich über meine jahrelange Tätigkeit ganz gut vernetzt bin. Und das haben wir dann gemacht. Und ich habe dann in der Praxis weniger gearbeitet und habe mehr die CEO-Rolle aufgeführt. Das war natürlich dann eine relativ anstrengende Zeit. Und wir haben es dann aufgebaut bis auf etwas über 20 Praxen. Und dann haben wir die Fusion gemacht mit Zahn1 zur damals größten Gruppe in Deutschland. Wir waren dann, glaube ich, so 80 Praxen. Und Altor hat immer noch Anteile an dieser ganzen Geschichte im Hintergrund. Das ist also eine Gemeinschaftseigentümerschaft von den Investoren. Zahn1 hat ja schon einmal gewechselt zwischendurch. Und ich war dann auch noch Mitglied der Geschäftsführung für eine Zeit lang von Zahn1 bis vor 2 Jahren und habe dann aufgehört, weil meine Reise war da eigentlich zu Ende. Und da muss ich dann auch sagen, es waren bestimmte Entscheidungsprozesse, die mir nicht so gefallen haben, aber das ist halt immer so im Geschäftsleben. Das hat aber keinen Einfluss auf die Praxistätigkeit. Ich würde sagen, ich kenne ja nun beide Seiten über viele Jahre. Unsere Patienten merken davon gar nichts. Die meisten wissen das überhaupt nicht und denen wären es auch, glaube ich, ziemlich egal, wem die Praxis jetzt gehört, Hauptsache die werden vernünftig behandelt. Das Zweite ist, was wir nie gemacht haben zu meiner damaligen CEO-Zeit, weil ich natürlich die andere Seite auch kenne, wir haben 0,0 irgendwie gesagt, du musst jetzt mehr davon verkaufen oder mehr davon oder dann mach mehr das. Das passt ja überhaupt nicht in die Medizin. Und diese Geschichten kann ich für uns überhaupt nicht bestätigen, für unsere Gruppe, dass da in irgendeiner Form Druck oder was auch immer da ausgeübt wird. Ich kann nicht für andere Gruppen sprechen, aber bei uns überhaupt nicht. Und die Gruppe selber versteht sich eigentlich als Unterstützer im Bereich Organisation, Personalbeschaffung, was ja immer schwieriger wird. Gerade dieses ganze HR-Thema ist ja immens wichtig. Mir hilft die beste Praxis in der tollsten Lage mit den besten Patienten nicht, wenn ich keinen habe, der die behandelt. So eine One-Man-Show ist dann eben dann doch irgendwann unlustig. Es geht um Synergien im Materialeinkauf und. Und je größer man da ist, umso mehr kann man da sicherlich auch machen. Die Praxen selber, wir bei uns, wir arbeiten völlig autark und so wie vorher. Sonst würde ich das Ganze auch nicht mehr machen. Ich bin da jetzt zurückgegangen in meine, in Anführungsstrichen, alte Praxis und arbeite da wieder und mache meine Implantate und bin da Leiter. Und es ist letztendlich genau, wie es früher immer war.
Ja, ich glaube, das liegt auch daran, dass das Spektrum halt sehr breit ist, was wir an Investoren im Markt haben. Wir haben Investoren, die sozusagen Premium-Praxenketten aufgebaut haben oder eben große Zentren betreuen. Und es gibt auch andere, die in dem Sektor unterwegs sind. Wir greifen alles ab, was wir in der Kassenzahnheilkunde kriegen können und dann eben auf Auslandszahnersatz und Preiswert gehen. Da gibt es ja auch Spelle. Es ist sehr breit. Ne?
Also ist eine Konzeptfrage. Also ja? Die am Anfang war es ja, jeder hat gesagt, Mensch, ist noch nicht konsolidiert, der zahnmedizinische Markt, total gesplittet und kleine Praxen, da können wir mal richtig reingehen und machen das Ganze. Und dann wurden ja immense Summen bezahlt für die ersten Praxen, weil sie gedacht haben, das klappt alles super. Und dann wurde nach kurzer Zeit, kam das böse Erwachen, weil dann gemerkt wurde, wenn der Haupteigentümer plötzlich nicht mehr arbeitet oder weniger arbeitet, dass der nicht zu ersetzen ist, so einfach. Und der einzelne Unternehmerzahnarzt ist nicht zu ersetzen. Es gibt in Holland ein Riesenbeispiel, was auch durch die Presse gegangen ist, insofern erzähle ich jetzt hier keine Geheimnisse, dass eine große Kette mit 400 Praxen verkauft wurde an den nächsten Investor. Und die Ärzte hatten dort drin die Hälfte vorab bekommen und die andere Hälfte haben sie nach dem Motto nach 5 Jahren oder bei Eigentümerwechsel. Und dann gab es einen Eigentümerwechsel nach 2 Jahren und die Hälfte der Zahnärzte ist rausgegangen, weil sie das Restgeld bekommen haben. Und dann hatten die plötzlich 200 leere Praxen. Und in diesem Zuge innerhalb dieses Jahres, das dann nochmal weiterverkauft worden, ist da über 500 Millionen Euro versenkt worden von der beteiligten Private Equity Firma. Also das ist schon richtig viel Geld gewesen. Und diese Fehler, die versucht man jetzt zu korrigieren. Es gab ja eine Weile einen Stillstand im Markt. Mittlerweile ist es, glaube ich, ganz gut. Einige machen wirklich einen guten Job. Aber natürlich wird nicht jeder überleben bei den vielen Gruppen. Aus meiner Sicht, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung, werden wir in den nächsten Jahren einige Fusionen erleben. Und ich glaube, dass maximal 2, vielleicht 3 Gruppen übrig bleiben werden in Deutschland. Und die dann aufgekauft werden, die fusionieren, die irgendwas machen und Synergien, weil so gesplittet, wie es jetzt ist, macht's wenig Sinn. Mhm. Und das Gleiche passiert natürlich auch in Tierarztpraxen und Tierarztketten. Das ist ja das Letzte, was jetzt gerade gekauft wird. Und wenn ich dann höre, dass für eine große Tierarztpraxis in Frankfurt mit 4 Tierärzten der Investor 50 Millionen Euro bezahlt hat als Kaufpreis, dann erinnert mich das so an die Anfangszeiten der Zahnmedizin und auch die werden ihr böses Erwachen haben, aber es gibt offensichtlich immer noch Leute, die noch nicht gelernt haben, wie sowas wirklich funktionieren soll. Ne?
Es hoffen ja viele noch darauf, dass sie ihre Praxis dann mal an einen Investor verkaufen. Es gibt ja auch einige, die dann auch Kanzleien oder sowas, die dann so, wie verkaufe ich an einen Investor? Aber ich meine, würden sie heute noch mal an einen Investor verkaufen? Ist der Markt noch so, dass sich das geht? Unter welchen Bedingungen?
Also es geht. Ich würde es damals wieder machen. Ich würde es unter den heutigen Bedingungen finanzieller Art, wohlgemerkt, würde ich es nicht machen, weil es heute nicht mehr so, würde man sagen, wirtschaftlich interessant ist, wie es damals war. Wenn ich aber jetzt, ich war in Anführungsstrichen jung mit 51, Wenn ich heute 65 wäre, dann würde ich es machen. Oder Anfang 60, unter bestimmten Bedingungen, weil ich wahrscheinlich Schwierigkeiten habe, jemanden zu finden, der mir einen interessanten Preis zahlt. Und irgendwo gab es ja auch eine Statistik mal gelesen, dass auf 10 Praxen, die abzugeben sind, ein oder zwei Interessenten kommen. Ja. Und das bedeutet, 8 bis 9 Praxen werden wahrscheinlich sogar die Entsorgung der Altmöbel bezahlen müssen, weil der Vermieter die nicht da drin haben möchte. Und das sind alles die Kollegen, denen man vor 30 Jahren gesagt hat, das ist Teil deiner Rente, wenn du die Praxis verkaufst. Und da hat sich der Markt schon gewaltig gedreht. Und an deren Stelle würde ich es auf jeden Fall machen, weil auch wenn es weniger Geld ist als vor 5 oder 6 oder 7 Jahren, ist es immer noch mehr als nichts.
Ja, wenn sie einen finden, der sie kauft, das ist ja dann immer der nächste Punkt. Das Angebot und Nachfrage sind.
Das ist völlig klar. Und das ist natürlich auch, wenn ich das sehe, was da interessant ist für die Investoren, das sind natürlich nicht irgendwelche kleinen Klitschen mit 10 Jahre Renovierungsstau und 3 Stühlen, sondern das muss schon ein bisschen größer sein, das muss vom Ort her passen, ich muss ein vernünftiges Patientenklientel haben in der Ecke, ich muss Mitarbeiter haben, die dann auch bleiben, benutzt der leere Raum nichts, ich muss mir ein Konzept überlegen, wie ich das weiter betreibe, was macht der Vorbesitzer da. Ich würde nie mehr so One-Man-Superstar-Praxen kaufen, weil man genau weiß, wenn dieser Superstar da rausgeht, das sind alles Zahlen, die geblendet haben am Anfang, aber die sind halt so personengebunden. Wir haben ein People-Business. Und wenn ich das mache, dann wird es schwierig. Ich würde als Investor heute eher dahin gehen und sagen, ich kaufe große Praxen mit vielen Zahnärzten unterschiedlicher Altersstruktur, wo der gesamte Umsatz nicht an 1 oder 2 Personen hängt, sondern wo, wenn einer ausscheidet, der ersetzt werden kann durch einen jungen Zahnarzt und das da drin sozusagen rotierend in der Nachfolgeregelung ist. Und dann nicht spezialisiert auf irgendwas, sondern das sind vielleicht dann kleinere Gewinnzahlen für einen Investor, aber ich habe eine solide Grundlage, womit ich das abdecken kann. Und das finde ich wesentlich spannender.
Vielleicht eine Anmerkung und dann möchte ich noch mit 2 Irrtümern aufräumen, weil das hier gerade passt. Also die Krankenhauslandschaft in Deutschland seit über 20 Jahren teilte sich eben auf in konfessionelle, in kommunale und in private Trägerschaften, jeweils ungefähr zu einem Drittel. Das ist ganz normal geworden. Der Patient merkt nicht, ob er in ein Krankenhaus geht, was der Kirche gehört oder was vielleicht auch Sana oder sonst wo irgendwie als Eigentümer sich trägt. Also das gehört zur Landschaft dazu. Das ist, glaube ich, daran müssen wir uns einfach gewöhnen. Der zweite Punkt ist, dass man glaubt, dass diese investorengetragenen MVZs mal so drauf losbehandeln. In der Praxis erlebe ich, sie unterliegen ja den gleichen Aufsichtsmaßnahmen wie alle anderen. Sie unterliegen dem Wirtschaftlichkeitsgebot. Sie müssen sich mit den Budgets herumschlagen und einstellen. Also all diese Dinge, die für jeden anderen zugelassenen Zahnarzt gelten, gelten auch für diese investorengetragenen Einrichtungen. Und der dritte Punkt, auch ein Irrtum, dass KZV möglicherweise oder auch Kammern möglicherweise diese investorengetragenen auf einem besonderen Beobachtungspfad haben. Auch das stimmt, nehme ich in meiner Praxis nicht wahr.
Ja, das ist auch ein totaler Quatsch. Und wenn ich jetzt hingehe und als investorgetragene Praxis plötzlich dem Patienten, die mich seit langem kennen, irgendwelche doppelt so teuren Therapien anbiete, der geht doch zum nächsten Zahnarzt und lässt sich eine Zweitmeinung geben. Das ist ja auch völlig legitim. Also verarschen lässt sich heute keiner. Und du kannst keine Praxis führen, völlig egal, wer der Eigentümer ist. Ob du jetzt der zahnärztliche Leiter bist oder der Eigentümer der Praxis oder der Geschäftsführer oder Investor, ist völlig egal. Du wirst die Patienten vernünftig behandeln wollen. Das wird jeder machen. Und am Ende wirst du nicht überleben, wenn du schlecht bist. Wenn du zu teuer bist, wirst du nicht überleben. Wenn du zu schlecht bist, wirst du nicht überleben. Wenn du irgendwann dem Patienten Quatsch auftreibst, wirst du auch nicht überleben. Das ist ein totaler Mumpitz, der von Leuten in die Welt gesetzt wird, die, ich habe keine Ahnung, was für Interessen die haben. Das würde jetzt zu weit führen, hier im Podcast darüber zu reden. Aber das ist aus meiner Sicht totaler Quatsch.
Dann kommen wir vielleicht in den dritten Abschnitt hinein. Reden wir mal über das Thema Innovation, Startups. Du bist ja nicht nur als Zahnarzt und Manager unterwegs, sondern du investierst ja auch in innovative Unternehmungen, unter anderem auch im Dentalbereich. Was muss denn ein Dental-Startup mitbringen, um dich zu begeistern? Und der zweite Teil meiner Frage, was sind deiner Meinung nach die häufigsten Fehler von Startups im Dentalbereich? Und wie lassen die sich möglicherweise vermeiden?
Das kann man relativ einfach zusammenfassen. das, wo wir investieren, da gucke ich mir einmal die Idee an, ob ich die gut finde. Ich habe keine eigenen, natürlich habe ich eigene Ideen, aber das sind nicht die, die sich in Startups niederschlagen, sonst würde ich es ja vielleicht selber machen. Sondern ich gucke mir die Idee an, ob mir die gefällt. Und das Zweite, ich gucke mir die Leute an, die das machen. Und das ist für mich das Wichtigste. Das müssen Leute sein, die begeistert sind von dem, was sie tun. Die müssen kreativ sein, die müssen Spaß an der Arbeit haben und die müssen morgens aufwachen und neue Ideen haben und abends aufwachen und vielleicht die Ideen schon wieder umgeschmissen haben und noch bessere haben. Und wenn ich so diese Kreativität sehe und die Begeisterung von den einzelnen Leuten, mit denen spreche ich näher. Und natürlich wird nicht jedes Invest, egal ob es jetzt im medizinischen Bereich ist oder auch im Umfeld der Medizin, im Fintechs, die in der Medizin tätig sind. Wir haben auch eine zweistellige Anzahl von Investitionen in verschiedenster Art da drin. Man weiß nicht, jedes läuft. Irgendwo gab es mal so 1 von 5 oder 1 von 10 wird laufen. Aber wenn es dann so ist, dann ist es ja auch gut. Und die Invests, wo wir tätig sind, die sind vom Bereich selbstverständlich Digitalisierung, Prozesse, Patienten oder die sogenannte Patient Journey zu optimieren. Da ist ein Startup dabei, was, glaube ich, das erfolgreichste der letzten 2 Jahre ist. Aber auch im Medizinbereich, Stichwort Organdruck, was gerade als eins der aussichtsreichsten Startups weltweit ausgezeichnet worden ist von einem amerikanischen Magazin. Das sind Dinge, die mich begeistern und die mich faszinieren. Und da, wo ich dran glaube, da sind wir dann auch drin.
Das klingt sehr spannend. Also das ist, ja, da bewegt sich momentan sehr viel. Ne? Also wir haben gerade durch den technologischen Fortschritt und durch die Fortschritte in der Biotechnologie und Forschung, glaube ich, viel, was da sich in Startups hoffentlich dann irgendwann auch mal niederschlagen wird in der Versorgung. Spannendes Thema. Gucken wir mal, Sie haben schon ein bisschen gesagt, wo Sie die Innovationspotenzial in der Zahnmedizin sehen. Gehen wir mal wieder zurück. Digital, klinisch, strukturell, das haben wir schon ein bisschen besprochen. Aber Sie haben ja auch ein großes Labor in Ihrer Praxis immer gehabt und das gehört ja auch jetzt noch dazu. Welche Rolle spielt aus Ihrer Erfahrung heraus als Zahnarzt und auch als Unternehmer das Labor, in der Dentallabor in der modernen Versorgung? Wird es durch die Digitalisierung abgelöst, was ja lange immer behauptet worden ist? Oder gewinnt es eigentlich durch die Spezialisierung? Wenn Sie jetzt so ein modernes Dentallabor gründen müssten, wie würde das aussehen oder ein Startup dafür?
Ja, das sind ja zwei Paar Schuhe. Ich kann ja ein Labor an sich gründen oder ich kann ein Startup gründen, was im Laborbereich tätig ist. Und natürlich aus meiner Sicht verändert sich das Labor massiv, aber das ist ja auch bekannt. Aber wir werden nicht ohne Laboratorien auskommen, das ist ja klar. Irgendjemand muss die Technik ja machen und irgendjemand muss es auch vielleicht individualisieren, die Computertechnik, die Digitalisierung, CAD/CAM, was auch immer es da alles gibt, ist natürlich super spannend und erleichtert auch etwas und wird natürlich auch Arbeitsplätze ersetzen. Aber wir haben ja überall Probleme, auch entsprechende Arbeitskräfte zu bekommen. Und das gilt ja fürs Labor genauso wie für uns in der Praxis. Also ist da, wo ich digitalisieren kann, sicherlich was Gutes da. Und aus meiner Sicht gewinnt das Labor durch Spezialisierung. Es wird interessanter werden für bestimmte Praxen. Und wenn ich ein Start-up gründen müsste, was irgendwo im Laborbereich tätig ist, dann, ich würde zum Beispiel eine Plattform gründen, die übergreifend ist, eine digitale Plattform, wo die Scans hochgeladen werden können, wo innerhalb von 2-3 Stunden ein kompletter Designvorschlag kommt. Das wird vom Zahnarzt abgenickt. Das läuft 24/7 im Monat. Und von da wird es dann an entsprechende Fresszentren, Laborzentren in Deutschland verteilt. Das heißt, es ist einfach so eine Art digitaler Hub, an denen sich Labore unterschiedlicher Art anschließen können. Der Zahnarzt hat durchgehend Zugriff darauf, kann die Sachen hochladen, kann die freigeben und dann wird es von irgendeinem Labor, was auf diese Dinge spezialisiert ist, ausgeführt. Das heißt, so eine Art Knotenpunktverknüpfung, was die verschiedenen Spezialisten und den Laboratorien miteinander verbindet.
Interessanter Ansatz. Ist ja heute teilweise schon so, dass Zahnarztpraxen nicht mehr ein Labor haben oder zwei, sondern eben auf Dienstleistungen übergreifend zurückgreifen, weil wir auch die Entwicklung mit den Cloud-Systemen auch bei den Herstellern von den Scannern und den Geräten haben. Ne?
Glaube ich, hundertprozentig. Und dann wird es eben bei dem einen gefräst und beim anderen wird es noch irgendwie nachbehandelt oder in der eigenen Praxis. Und diese Geschichte, dass ich irgendwo so einen zentralen Hub habe, der von mir aus so viele Laboratorien wie möglich in Deutschland verbindet, und die dann sich da auch letztendlich bewerben können für Leistungen. Also das könnte man jetzt beliebig fortführen. Das wäre so eine Idee, die ich da hätte.
Spannende Sache.
Wirklich spannend. Kann man ja auch groß denken, ne? Auf Europa ausweiten, ne? Dann kann ich doch im Grunde genommen
Na klar.
den Ländern, wo eben in jedem 20. Praxis vielleicht ein Scanner steht oder auch eine entsprechende Einrichtung steht, kann ich doch anbieten zu sagen, schick die Daten rüber, die Arbeit kommt dann eben per UPS rüber und so weiter. Das kann man ja alles
Natürlich, ich meine, der
denken.
Transport kostet halt nichts und das geht
Das
innerhalb von
ist,
einem Tag. Ja.
naja. Und das ist auch etwas, nicht nur zentrale Plattform, sondern auch für ein großes Labor oder für ein Labor, was sich dafür interessiert, kann so eine Plattform bauen, ne?
Absolut. Ich meine, vielleicht hat jetzt irgendeiner, der hier zuhört, jetzt die Idee und setzt das dann um. Wenn er dann einen Investor dafür braucht, dann kann er ja mal anrufen. Aber die
Sehr gut.
Idee ist.
Ja, sehr gut. Also
Ja.
ich finde das ein sehr praktischer Hinweis nach dem Motto, durch die Digitalisierung bricht nicht was weg, weil die Praxen jetzt mehr machen. Okay, wenn das denn so ist, okay, die Gegenbewegung ist, ich biete mehr an und ich erweitere meinen Einzugsbereich möglicherweise, ne? Meine Kundenstruktur wird vielfältiger. Da kommt auch mal aus den Niederlanden oder aus Dänemark oder sonst woher der Auftrag,
Natürlich. Und
ist
das
doch
ist genau
denkbar.
im Laborbereich, genau wie in der Praxis, die Frage war von was ist, wo ist es am meisten, strukturell oder in der Technik oder sonst was. Ich würde immer sagen, das stärkste Innovationspotenzial ist im Moment das Strukturelle. Das heißt, wie stelle ich die Praxen auf, wo gehe ich mit den Praxen hin, wie löse ich das Problem, dass auf dem Land immer weniger sind. Das sind ja alles Strukturen, die irgendwo verändert werden. Und das gilt fürs Labor ganz genauso.
Mit Blick auf die Uhr, was kommen wir zum Schluss? Was macht denn für dich im Hinblick auch auf unsere Hörerinnen und Hörer, die vielleicht nochmal hier so ein Takeaway mitnehmen wollen, was macht denn für dich eine wirklich zukunftssichere Zahnarztpraxis aus? Das richtet sich ja an die, die in der Überlegung sind. Ja, Praxis, ja, nein, ich weiß nicht, ich habe noch andere Dinge. Was ist so der zentrale Ansatz für dich?
Ansatz Nummer eins, was ich heute schon mehrfach gesagt habe, man muss überzeugt sein von dem, was man vorhat und man muss immer Spaß daran haben. Das zweite ist, ich muss von vornherein voll auf die Digitalisierungsschiene setzen, voll digitalisiert, ohne Kompromisse, ohne Ausnahmen. Ich muss nicht sofort die Riesenpraxis gründen und mir wahnsinnig viele Kosten ans Bein binden, aber ich muss mir einen Standort suchen, der ausbaufähig ist, wenn ich mal Lust habe, größer zu werden. Und am Ende ist es völlig egal, aus meiner Sicht, in welchem Ort und an welcher Stelle man sich niederlässt. Weil wenn ich etwas Vernünftiges anbiete, werde ich mich immer durchsetzen. Das ist völlig egal, ob in der Straße schon drei Zahnärzte sind oder ob der nächste Zahnarzt 20 Kilometer weg ist. Wenn ich einen guten Job mache, dann werde ich überall erfolgreich sein.
Das bestätigt sich immer wieder, das hören wir auch immer wieder, ne? Dass es wirklich darauf ankommt, dass man für sich selbst klar ist, was man möchte und wie man das und sich strukturiert, wie man es umsetzt. Struktur ist ein wichtiges Thema. Gibt es denn jetzt nach den vielen Dingen, die Sie in Ihrem Leben getan haben und noch tun, etwas, was Sie völlig anders machen würden als früher? Vielleicht mehr kochen?
Die Antwort ist völlig anders. Nein. Punkt. Vier Buchstaben. Ich würde nichts völlig anders machen. Natürlich würde ich, also wenn ich am Ende meines Lebens gefragt würde, was würdest du anders machen, dann hätte ich vielleicht gesagt, wenn ich das Gleiche verdient hätte wie mit der Zahnmedizin, wäre ich Koch geworden und nicht Zahnarzt. Aber jetzt hat mir die Zahnmedizin die Möglichkeit gegeben, dieses Hobby professionell oder semiprofessionell auszuführen. Und das macht mir Riesenspaß. Und ich versuche das auch immer noch einzubauen bei den ganzen anderen Sachen. Und ansonsten, was immer für mich wichtig war, dass man realistisch denkt, dass man an die Sache nicht zu schnell rangeht, was ich auch schon gesagt habe, und dass man immer offen ist für neue Ideen. Und wenn man so open-minded durch die Welt geht und über den Tellerrand hinausschaut und eben nicht nur rein Zahnmedizin fokussiert, nachts um zwei an der Theke noch über externen Sinuslift spricht, sondern eben auch mal über andere Dinge, die im Leben eine Rolle spielen, dann kommt man sicherlich viel besser zurecht.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Kann ich nichts mehr hinzufügen. Würde ich sagen, vielen Dank für die vielen klugen Gedanken und für die interessanten Einblicke und hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, das kann ich hier zurückgeben. Also vielen Dank, dass ich hier teil sein durfte und war auch für mich sehr, sehr schön. Danke.
Wir werden weiterhin ja im engen Austausch bleiben, lieber Jörn. Und ich bedanke mich auch ganz herzlich. Wir haben viele Themen angeschnitten und umrundet. Herzlichen Dank dafür. Und ich glaube, du warst nicht zum letzten Mal zu Gast bei uns. Wenn du Lust hast, werden wir uns in einiger Zeit mal wiedersehen, mal hören, was aus den Startups geworden ist, mal hören, was du an weiteren Ideen noch entwickelt hast. Spannend bleibt's allemal. Vielen Dank.
Danke, jederzeit gerne.
Das war Dental Minds, der Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor. Diesmal mit Dr. Jörn Thiemer und seinen Beweggründen und Erfolgsfaktoren für einen erfolgreichen Praxisaufbau, für ein erfolgreiches Arbeiten in der Wirtschaft und seinen wirtschaftlichen Interessen an innovativen Start-up-Unternehmungen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast bei Spotify oder bei Apple Podcasts bewerten und wenn Sie ihn beim Dienst Ihrer Wahl abonnieren. Es gibt jeden ersten Donnerstag im Monat eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge haben, dann schreiben Sie uns an podcast@quintessenz.de.
Und alle Links und Adressen und Informationen zu unserem Thema finden Sie wie immer in unseren Shownotes. Wir danken Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören und bleiben Sie neugierig.
Das war Dental Minds, der Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor mit Marion Marschall und Karl-Heinz Schnieder. Ein Quintessenz Podcast.